Wie entwickelt sich eine Allergie vor dem Hintergrund der ganzheitlichen Medizin? Und wie können wir von da aus ableiten, wie wir als Therapeuten, Coaches oder Heilpraktiker nicht vorgehen sollten? Beziehungsweise welche Vorgehensweise wirklich zu nachhaltigen Erfolgen bei Klienten führen wird? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium Therapeut und Experte für evidenzbasierte ganzheitliche Medizin. Und wir bilden seit Jahren Therapeuten, Heilpraktiker und Ärzte darin aus, wie sie wirklich ganzheitlich mit ihren Klienten vorgehen können. Und gerade zur aktuellen Zeit spielen da diese Allergiethemen natürlich eine übergeordnete Rolle, weswegen ich mich dem heute mal annehmen möchte. Denn jetzt ist die Zeit, wo wieder die Klienten mit allergischen Problemen in die Praxen kommen und Therapeuten da eben die richtigen Strategien an der Hand haben sollten, beziehungsweise die richtigen Blickwinkel. Ich habe dafür heute mal einen Beschwerdeweg mitgebracht, also eine Veranschaulichung mitgebracht, wo man sieht, wie sich eine Allergie entwickeln kann, wie sie überhaupt entsteht. Und ich will anhand dessen aber vor allem zeigen, warum diese Sichtweise in den meisten Fällen eben keinen Sinn macht und wie wir bestenfalls anders vorgehen sollten. Aber wir fangen mal an. Wir springen hier mal rein. Das ist dieser Beschwerdefilm, der verschiedene Stufen durchschreitet. Im Grunde so ein bisschen wie ein, ja, wie ein Hollywood-Film, der auch verschiedene Sequenzen durchschreitet und am Ende eben nicht im Happy End, sondern in einem Desaster sozusagen endet, nämlich in der Allergie. Wir gehen die Sequenzen mal zusammen durch, diesen Beschwerdeweg. Ja, das Ganze kann natürlich mit einer Veranlagung starten. Es kann sein, dass wir genetisch schon ein Stück weit vorgeprägt sind, dass auch sogenannte SNPs, also Single Nucleotide Polymorphisms, gewisse Mini-Mutationen sozusagen vorliegen auf den Genen. Das könnte ein Filagrinmangel sein, das ist ein Strukturprotein, das eventuell nicht in genügendem Maße ausgebildet werden kann, weswegen die Darmbarriere, auch die Hautbarriere, nicht die Dichtigkeit hat, einfach formuliert, die sie eigentlich haben müsste, beziehungsweise wir da eben ja, nacharbeiten müssten. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel ein IgA-Mangel vorliegt, dass also das Immunsystem an sich eh schon mal ein Stück weit genetisch bedingt in der Schieflage ist. Beziehungsweise der Mensch, der dem unterworfen ist, da schon mal ein bisschen mehr was aufzuholen hat. Im nächsten Schritt, Epigenetik und Schwangerschaft, kann es natürlich sein, dass epigenetisch da einige Regulierungen schon vorliegen. So kann es sein, dass das das DAO-Enzym, die Aminoxidase, unser Histamin nicht ordentlich abbauen kann oder nicht in dem Maße, wie es bei gesunden Menschen zum Beispiel funktioniert. Histamin ist der Marker, der am Ende die Schwellung verursacht, das Kribbeln bei einer Allergie. Ja, das kann sein, aber auch das kriegt man in den meisten Fällen sehr gut in den Griff. Schwangerschaft ist schon ein größeres Thema, wenn eine Frau natürlich, ich fange mal an, mit einer Unterversorgung in die Schwangerschaft geht, ja, hier der zweite Punkt, gewisse Nährstoffe also fehlen, dann kann es sein, dass das Kind natürlich schon unterversorgt auf die Welt kommt, ist heutzutage immer öfter der Fall und das Immunsystem deswegen sich auch nicht ordentlich ausbilden kann oder direkt in eine Schieflage gerät. Überbelastung wäre dann das Gegenteil, zu viel Reize während der Schwangerschaft, zu viel Reize in den ersten Lebensmonaten oder Lebensjahren, Stressreize oder auch Umweltreize, ja, Umweltgifte, Belastungen und so weiter und so fort. Impfung kann eine Rolle spielen, ja, ist aber eigentlich meist nur ein zusätzlicher Punkt, der das Immunsystem in eine falsche Richtung schieben kann, weil in Impfungen eben auch immer sogenannte Impfverstärker mit drin sind, gerade bei kleinen Kindern, wo das Immunsystem noch nicht ausgebildet ist, braucht man sowas. Das heißt, kann eine Rolle mitspielen, wenn es noch auf andere Probleme oben drauf kommt. TH2-Starre kann man ganz einfach erklären, das Immunsystem hat so zwei Seiten, einmal Vollgas und einmal Bremse. Vollgas ist das TH1-System, das angeborene Immunsystem, und TH2 ist die Bremse, das erlernte Immunsystem. Ja, und das erlernte Immunsystem ist dann auch das, was eben auf Fremdstoffe in der Umwelt spezifisch reagieren kann, also sogenannte Allergene, also Stoffe, die eigentlich gar nicht schädlich sind, wo das Immunsystem aber das falsch erlernt hat. Und das passiert vor allem dann, wenn wir eine sogenannte TH2-Dominanz haben. Diese eine Seite also mehr überwiegt. Und es kann passieren, dass die Mutter schon mit dieser TH2-Starre in die Schwangerschaft reingeht, dass sich in der Schwangerschaft verstärkt, weil da brauchen wir so eine Dominanz, damit mehr Toleranz gegenüber dem Embryo vorliegt und der Embryo eben nicht abgestoßen wird, beziehungsweise das heranwachsende Kind sozusagen, dass es alles ordentlich vonstatten geht. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Kind schon in sehr, sehr frühen Lebensjahren oder sogar Lebenswochen eine Neurodermitis entwickelt, weil Allergien, atopischer Formkreis, hängt natürlich sehr eng miteinander zusammen. Dann gehen wir mal weiter. Hier die Hygiene, ja, spielt natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, Die Kinder sollten auch konfrontiert werden mit gewissen Allergenen, damit das Immunsystem eben das kennenlernt und weiß, wie es damit umgehen muss. Leider ist es heutzutage immer oft öfter so, dass die Kinder eben schon mit einer Allergie auf die Welt kommen. Das heißt, das Immunsystem schon aus den Fugen geraten ist, bevor das Kind überhaupt seine ersten Lebensjahre hinter sich hat. Wir haben auch das Problem, dass die Kinder eben auch dahingehend wenig Allergene haben, dass sie eben wenig in der Natur sind, vielleicht keine Haustiere haben. Das heißt, da ist auch die Konfrontation mit Fremdstoffen relativ gering, wodurch das Immunsystem eben nicht lernen kann und merkt, okay, das sind normale Stoffe. Ja, das heißt, diese Hygienehypothese ist nicht nur eine Hypothese, das ist heutzutage immer besser wissenschaftlich belegt, dass Kinder, die schon früh mit gewissen Stoffen in Verbindung gekommen sind, weil sie eben natürlich aufwachsen, auch ein ausregulierteres Immunsystem haben. Die Immunfehlleitung wäre dann der nächste Schritt, ja, das heißt, das Leaky Gut-Syndrom, dass der Darm also durchlässig wird, kann hier eine Rolle spielen. Endotoxine, dass also die Bakterien im Inneren Giftstoffe produzieren, kann eine Rolle spielen, die dann durch die durchlässige Darmbarriere auch ins Körperinnere kommen, ja, vom Darminneren ins Körperinnere. Und dann haben wir automatisch eine Fehlleitung des Immunsystems, denn 80% des Immunsystems sitzen um den Darm, die Immunzellen sitzen auf der anderen Seite der Darmschleimhaut und fühlen rein. Es gibt Zellen, die können richtig reinfühlen ins Darminnere, zumindest in die Darmschleimhaut. Und wenn da alles okay ist, die Darmschleimhaut ordentlich aufgebaut ist, wenn sie integer ist, wenn sie noch ordentlich funktioniert, dann kann das auch ordentlich vonstatten gehen. Die Immunzellen können sich gewisse Sachen anschauen und lernen und nach innen vermitteln, hey, kein Risiko, ich muss hier keine risikovermittelnden Immunbotenstoffe sozusagen ausschütten. Auf der anderen Seite, wenn das nicht mehr ordentlich funktioniert, die Darmbarriere nicht mehr integer ist, dann passiert genau das Gegenteil. Nämlich, es werden viel zu viele risikovermittelnde Immunbotenstoffe, sogenannte Zytokine, eben ausgeschüttet und das schafft sozusagen ein proentzündliches Umfeld unter den Immunzellen. Der nächste Schritt ist, dass dann natürlich immer mehr eine allergische Sensibilisierung stattfindet, dass Prostaglandine E2 unter anderem ausgeschüttet werden, die letztendlich eine Entzündung vermitteln und das Immunsystem fängt eben auch an, falsch zu lernen. Durch diese Überaktivität des Immunsystems, wir sind jetzt hier oben, ja, bei der Insulinresistenz, kommt es dann eben dazu, dass es auch sehr, sehr viel Energie braucht. Wir fangen an, viele Kohlenhydrate zu essen, wodurch dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip beim Insulin immer mehr anfängt, ins Stocken zu geraten. Die Schlüssel greift also nicht mehr richtig. Wir werden immer mehr insulinresistent. Das bedeutet, wir brauchen immer mehr Insulin dafür, die Zellen aufzuschließen, damit die Glucose rein kann. Das heißt also auch, dass wir immer mehr Glucose aufnehmen, weil diese Energie gar nicht in den Zellen ankommt. Und dann kommen wir beim nächsten Schritt an. Wachstumsfaktoren spielen hier eine Rolle, IGF-1, also Insulin-like Growth Factor 1, also sogenannte Wachstumsfaktoren, die, wenn sie zu viel sind, einfach auch ein entzündliches, proentzündliches Umfeld schaffen. Die Darmdurchlässigkeit nimmt nochmal mehr zu, weil natürlich immer mehr Essen nicht dazu führt, dass das Ganze besser abheilen kann. Und dadurch entsteht dann immer mehr auch eine sogenannte Low-Grade Inflammation, eine niedriggradige Entzündung. Der nächste Punkt könnten dann obendrauf noch Umweltreize sein. Ja, der Körper ist schon geschwächt, die Barrieren funktionieren nicht mehr so richtig, das Immunsystem fängt an zu kippen, es kommt eine Insulinresistenz obendrauf und dann kommen noch Umweltgifte, dann kommen vielleicht noch Schwermetalle, dann kommen vielleicht noch weitere Allergene obendrauf. Bis jetzt haben wir vielleicht noch nichts gemerkt, aber spätestens jetzt treten die ersten allergischen Symptome auf. Wenn wir dann noch im nächsten Punkt hier an Nährstoffmängel haben, haben wir natürlich ein Problem, denn wenn Glutamin und Cystein fehlt, dann sind das wichtige Aminosäuren, die wir zum Beispiel für den Darm brauchen, die wir zum Beispiel fürs Immunsystem und den Abbau gewisser Stoffwechselendprodukte des Immunsystems brauchen. Und das führt nicht dazu, dass wir hier irgendwie in die Besserung kommen. Zink, Selen sind auch sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem und Vitamin D und Eisen sowieso. Und obendrauf, gerade in den letzten Jahren, Einsamkeit und Angst, gerade während der Corona-Pandemie war das ein Thema, ist aber sowieso in unserer Gesellschaft ein Thema. Das sind die Themen, gerade Angst und Angststörungen, die das Immunsystem noch mal mehr schwächen, könnte man sagen. Ich mag das Wort Schwächen nicht, weil es geht nicht um Schwächen und Stärken, sondern am Ende geht es um Modulieren. Wir müssen diese beiden Seiten des Immunsystems ins Gleichgewicht bringen. Wir wissen aber von Studien, dass Angst einer der drei größten Faktoren ist, dass zum Beispiel eine Corona-Erkrankung am Ende nach der Infektion auch wirklich ausbricht. Das ist wissenschaftlich erwiesen in sehr, sehr großen Fallstudien mit hunderttausenden Leuten. Und hier sieht man, dass natürlich auch bei Allergien ein ganz, ganz großes Thema spielt, schon allein oder eine große Rolle spielt, schon allein, wenn man weiß, dass Stress und die Hormone, die, die bei Stress ausgeschüttet werden, vor allem das CRH, was vom Gehirn ausgeschüttet wird, beziehungsweise der Hypophyse, um unseren Hormondrüsen sozusagen das Signal zu geben, hey, du musst hier arbeiten, also zum Beispiel das Cortisol zu produzieren. Dieses CRH hat eine ganz große Affinität zu Histamin. Ja, und da sieht man schon, dass allein durch Stress sowieso mehr dieser allergenen Mediatoren eben ausgeschüttet werden. Und der letzte Punkt ist dann eben dieser sogenannte TH2-Shift, dass wir also wirklich da das Immunsystem kippt, wir den sogenannten Antikörperklassenwechsel haben, also mehr IgE-Antikörper, das sind die, die wir auch messen, wenn wir schauen im Labor, okay, liegt da eine Allergie vor oder nicht, oder wo man teilweise gleich 100 bis teilweise 800 Allergene gleichzeitig testet, dann schauen wir uns diese IgE-Isotypen an, also die Antikörper. Und am Ende werden die Mastzellen eben aktiviert, können auch überaktiv werden, es wird zu viel Histamin ausgeschüttet und sehr schnell wird eben in den Geweben, wo viel diese IgE an den Körper vorliegen, die Mastzellen dann auch vorliegen, eben Histamin ausgeschüttet. Wir haben Schwellungen, die Augen drehen, die Nase drehen, wir haben Juckreiz und so weiter und so fort. In der Mitte steht noch der Biorhythmus, will ich jetzt nichts weiter zu sagen. Ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Ich glaube, grob ist es klar, kann man auch noch locker eine Stunde darüber reden. Was wollen wir jetzt aber hieraus lernen? Wir wollen hieraus lernen, dass das zwar schön und gut ist, wenn man diese Dinge sich so mal in der Reihenfolge aufmalt. Und es ist auch schön und gut, wenn man jetzt sich das vor Augen führt, wenn man nach Lösungen für den Klienten sucht. Aber es wird nicht wirklich helfen. Weil wenn ich alle diese Dinge angehe, ist der Klient natürlich sofort überfordert. Und damit komme ich zur nächsten Folie, nämlich den Entwicklungsebenen eines jeden Therapeuten. Und das ist erst die zweite Entwicklungsebene. Krankheitswege verstehen. Du kannst dir vorstellen, dass natürlich nicht jeder Klient, den du hast, oder sogar die wenigsten, alle dieser Schritte durchlaufen. Bei manchen ist es nur der Stress oder nur ein Darmproblem oder nur eine Schwermetallbelastung. Die Frage ist jetzt aber, wie findet man das heraus? Das findet man heraus, indem man sich hier auf die letzte Ebene begibt, sich also als Therapeut, Ernährungsberater, Heilpraktiker oder Arzt wirklich ganzheitlich weiterentwickelt und letztendlich in der Lage ist, hier diese Lieber-Methode zu nutzen, die wir entwickelt haben, wo man eben nicht mehr symptomorientiert ist, wo man nicht schaut, okay, was hat denn jetzt derjenige und wie geht's ihm, sondern wo man einfach sich die 7 grundlegenden Kernprozesse oder Gleichgewichte, deswegen daher kommt auch Lieber-Methode, Life Balancing, also diese Gleichgewichte auszubalancieren, dass man sich die anschaut und da schaut, welche der Gleichgewichte sind aus der Balance geraten und wo setze ich an. Und die Symptome kann ich im Grunde ausblenden. Und dann komme ich auch nicht in die Verwirrung und mache nicht den Fehler, diesen ganzen Beschwerdeweg mir vor Augen zu führen, mich zu verwirren und den Klienten zu verwirren. Wenn dich das interessiert, wie du da vorgehen kannst, wie du eben in der Ursachensuche viel effizienter wirst und in der Umsetzung auch viel selbstsicherer und für den Klienten auch einfacher wirst, dann melde dich gern bei uns, buch dir ein Beratungsgespräch, den Link findest du hier runter. Dann schauen wir einfach mal, wo du stehst, was deine Ziele sind und wie wir dich zum Beispiel mit unserem Mentoring-Programm oder unserer Ausbildung dabei unterstützen können. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, dass du bis hier dabei geblieben bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Philipp.